Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf einen externen Gast. Und zwar spreche ich mit Christoph Ivanes, dem CFO und Managing Director von Nuri, das einige von euch auch sicherlich noch unter dem Namen Bitwala kennen dürften. Die Neobank hat die Mission, Krypto und Banking miteinander zu verbinden. Inwiefern das überhaupt möglich ist und was so die Stolpersteine sind, möchte ich in diesem Podcast mit Christoph herausfinden. Auch werden wir über die Vermögensanlage in Kryptowährungen sprechen und inwiefern sich Nuri von N26 oder Revolut unterscheiden möchte. Hallo Christoph, schön, dass du hier bist erstmal.
Meine Freude, Sven. Hallo.
Ja, und ich würde gerne nochmal eine kleine Anspielung auf euren ehemaligen Namen machen, und zwar im Bitwala, das viele eben noch kennen. Hast du dich inzwischen dran gewöhnen können an Nuri oder bist du auch sehr genervt, wenn du diese Frage noch gestellt bekommst?
Also die Frage ist absolut okay und ich bin persönlich sehr überrascht, wie schnell ich zum Beispiel in meinem, wenn ich mich irgendwo vorstelle, dass ich immer gleich relativ schnell auf Nuri gegangen bin. Ich dachte, dass wir relativ lange dieses Ex-Bitwala, ich glaube irgendwo, ich glaube bei LinkedIn habe ich es irgendwie noch in meiner Klammer stehen. Aber ich weiß es schon gar nicht mehr richtig, wo ich überhaupt dieses Ex-Bitwala oder Formerly Bitwala überhaupt noch miterwähne. Es ging wirklich innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten. Ich glaube auch deswegen, weil die neue Marke so griffig ist, weil sie so stimmig ist. Also jeder, der unsere Page kennt, der die App kennt, sieht, dass wir haben ja nicht nur den Namen geändert oder umgekehrt. Wir wollten ja ursprünglich unser Brand-Design einfach mal einen Refresh geben, moderner machen, ansprechender, auch diverser, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und eines der Ziele war auch, wegzukommen von diesem weiß-blau, technisch, das ist so wie jede zweite Bank, die irgendwie weiß-blau ist. Also das soll ja auch dieses Blaue, so ein bisschen Trust erzeugen. Wir wollten ganz gezielt weg von diesem eingeschlafenen Design zu was sehr modern ist und wirklich auch eine diverse, breite Zielgruppe anspricht.
Ja.
Und dann kam ja erst dann die Namensdiskussion zu sagen, wollen wir uns da nicht auch gleich einen Namen geben, der zu diesem Konzept passt? Und ich glaube, dadurch, dass jetzt, wenn die App halt wirklich so stimmig ist, wenn du unsere sogenannten Brand Assets, also sprich, wenn wir irgendwo auf einem Channel wie Instagram etc., wenn wir da auch Advertisement schalten und du guckst dir das an, das sieht halt einfach aus einem Guss aus, das Design und der Name. Und deswegen, also ich habe es verinnerlicht, hoffe, es geht unseren Kunden genauso.
Okay, und du besitzt ja nun einen sehr klassischen Bankenhintergrund, also du hast längere Zeit für die Landesbank Baden-Württemberg gearbeitet. Jetzt bist du so, glaube ich, knapp 4 Jahre jetzt eben bei Nuri, also im Kryptospace, kann man sagen. Und mich würde interessieren, wie hat sich jetzt dein Verhältnis zur traditionellen Bankenwelt geändert? Blickst du heute anders darauf?
Oh, noch kritischer, darf ich das sagen?
Ja, bitte kritisch. Also, das ist ja ein Anliegen von mir.
Ja, also in der Tat, Grund, warum ich natürlich auch den Schritt gemacht habe und gesagt habe, ich möchte, dass wir Banking anders gestalten, dass wir Bankprodukte, Finanzprodukte auch auf technisch eine andere Ebene heben. Hashtag die Blockchain. Also da sind einfach große Opportunitäten, Banking und Bankprodukte besser zu machen. Und der Grund, warum ich vor 4 Jahren gesagt habe, ich möchte es mit dem kleinen Bitwala-Team und jetzt dem Nuri-Team machen, also sagen wir mal, als Revolution über ein Startup statt raus aus dem großen Haus und den großen Ressourcen, ist einfach, dass man, wenn man in so einem großen Konzern ist, sieht, wie langsam Innovation überhaupt funktioniert. Gerade bei Banken sind ja grundsätzlich risikoavers und jede Innovation birgt ja ein Risiko. Also es läuft genau gegeneinander, dass ich als Bank anfange, mich irgendwie auf eine neue Technologie zu stürzen und sie zu implementieren. Es ist umgekehrt, ich warte eigentlich eher mal, bis alle anderen das irgendwie machen und dann sage ich als Bank, okay, jetzt ist irgendwie sicher genug, auch damit ich das vielleicht auch anwende. Gutes Beispiel auch immer hier ist Online-Banking. Also du konntest halt 10 Jahre lang schon irgendwie Online-Bücher kaufen, bevor du das erste Mal eine Online-Überweisung in einem Bankkonto machen konntest. Gell?
Ja, und nun seid ihr jetzt nicht die einzige Bank, die ein auch junges, digital affines Publikum anspricht. Bekannt ist hier natürlich noch N26 oder Revolut, die auch jetzt bekannt gegeben haben, noch stärker in den Kryptosektor zu gehen. Da wäre jetzt interessant für mich, wie unterscheidet ihr euch eigentlich auch von denen? Was wollt ihr anders machen?
Das ist ein guter Punkt und ich erwarte ja sogar mittel- bis langfristig und ich nehme das dann sogar eher als Kompliment, dass auch eine Sparkasse, ich weiß, da gab es ja auch ein paar Back-and-Forth-Diskussionen jetzt in der Sparkassengruppe, aber jetzt nehmen wir einfach mal das blöde Beispiel, auch eine Sparkasse wird irgendwann Bitcoin und Krypto anbieten. Das ist, weil es einfach ein notwendiger Teil der Diversifizierung deiner Investments ist und da werden sie irgendwann nicht drum rumkommen. So, aber irgendwann ist halt, wie gesagt, bei den Innovationszyklen von Banken, das kann halt 10, 15 Jahre sein, das ist irgendwann. Dann gibt's natürlich ein bisschen agilere Kollegen bei Revolut und N26. N26 hat jetzt noch kein Krypto, da wird's aber mit Sicherheit schneller kommen als bei einer Sparkasse. Und dann ist nur die Frage absolut berechtigt, sagen, okay, und wie differenziert ihr als Nuri euch? Und unsere Antwort darauf ist, so wie wir uns über die letzten Jahre schon aufgestellt haben. Also das Produkt, das wir heute anbieten, ist sehr, sehr einfach zu bedienen. Also wir legen großen Wert drauf, dass du so ein bisschen auch in der App an die Hand genommen wirst, zu wissen, was du als nächstes tust. Wie kommst du jetzt in Bitcoin? Wie hast du dabei auf die ganze Zeit ein sehr sicheres Gefühl, dass du dich jetzt nicht irgendwie in der App verklicken kannst? Und es geht ja wirklich, es geht um dein Geld, da um teilweise signifikante Summen. Da willst du jetzt nicht irgendwie in Anführungszeichen was falsch machen. Und viele haben halt gerade im Kryptobereich schon gehört, dass jemand auch mal was verloren hat. Und dieses Gefühl allein zu geben, also die Leute an die Hand zu nehmen. Und wir nennen das auch immer so ein bisschen kuratieren, und auch, also Curation and Education, also englischsprachiges Unternehmen, der also die Leute wirklich immer das an der Hand nehmen, das ist dieser Education-Aspekt, dass ich sehr viel zum Thema Steuer, zum Thema, was ist es eigentlich, was ist der Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum? Unsere Kunden sind tendenziell auch eher Einsteiger, also die fragen das tatsächlich, was ist jetzt der Unterschied, soll ich jetzt Bitcoin kaufen oder Ethereum? Und da wirklich den Kontext zu geben, dass der Kunde sich auch wohlfühlt mit der Investmententscheidung, das darf man nicht unterschätzen. Und das zweite ist kuratieren. Also kuratieren bedeutet für uns, nicht zu viele Sachen anzubieten, jetzt nicht irgendwie 150 Coins. Weil in dem Moment, wo du anfängst, einen Kunden, der, wie ich gerade beschrieben habe, eigentlich eher ein Einsteiger ist, sagen, hier ist Bitcoin Cash, dann sagt er, Bitcoin Cash, das kann ich auch für 125 Euro kaufen, das kostet 40.000 pro Stück. Das ist jetzt für mich das bessere Produkt. Also auf dem Level befinden sich viele Leute da draußen, die ihren ersten Touchpoint haben. Und durch dieses Kuratieren, also wirklich Reduzieren des Angebots, aber dafür ist es viel einfacher und übersichtlicher zu gestalten. Das hebt uns ab von so Finanzsupermärkten. Du hast einen davon angesprochen, das ist auch kein deutsche App, wo du FX, da kannst du Edelmetalle, da kannst du Fremdwährungen. Aber es ist halt eine wahnsinnig volle App und die ist genau das Gegenteil. Die nimmt dich überhaupt nicht an die Hand. Du kannst darin irgendwie alles machen, aber willst du es machen? Das ist halt die Frage.
Okay, aber jetzt wollt ihr, wenn ich euch richtig verstehe, um euch abzugrenzen von der Konkurrenz, ob das die Sparkasse ist perspektivisch oder eben auch eine aktuelle N26, eigentlich auch schneller sein, die wichtigen, einfachen Produkte möglichst schnell an den Markt bringen, um dadurch eure Position auch im Kryptobereich und auch dieser Schnittstelle zwischen Banking und Krypto umzusetzen. Aber ist nicht das große Problem hierbei die Regulatorik, dass, ich meine, ihr habt auch einen Haftungstag, ihr müsst alles sehr, sehr, ja, das bürokratisch auch machen im Zweifel. Ihr seid da gebunden an die Vorschriften, könnt dann doch oft gar nicht innovativ sein. Ist das nicht der größte Hemmschuh für euch und schwieriger als vielleicht vorgestellt?
Regulatorik ist natürlich immer ein Thema, dass wir haben ein Bankprodukt zusammen mit Krypto, das man zu Recht ansprechen kann. Ich sag immer, das war vor allem für uns im Start, wenn du ein kleines Startup hast, hast irgendwie 20 Mitarbeiter, dann ist es natürlich eine hohe Hürde, über die man springen muss. Und sie frisst auch von den wenigen Ressourcen, die du als Startup hast. Also da hast du eher von allem zu wenig. Und dann noch die Regulatorik sicherzustellen, das ist eine hohe Hürde, über die man springen muss. Wir sind inzwischen 200 Leute bei Nuri. Und dann läuft es irgendwann ein bisschen mehr auch einfach in einem Trott und ein Stück weit. Ich will jetzt mit unserem Compliance-Team kein Unrecht tun, aber die räumen das einfach gut ab und im Verhältnis zum gesamten Unternehmen ist dann halt dann auch dieses Team nicht mehr so groß, dass es dann wirklich so signifikant Ressourcen frisst, dass du es halt nicht wirklich nebenher sicherstellen kannst und trotzdem halt weiter am Produkt arbeiten kannst, weiter innovativ sein kannst. Das erlaubt halt, wie gesagt, eine gewisse Größe, die wir inzwischen erreicht haben. Aber ich verstehe natürlich für jeden, der irgendwie was Neues in dem Space baut, der irgendwie ein neues Krypto-Startup an den Start bringt, dass man sich da schon tatsächlich in der Entwicklung bedroht fühlt oder überhaupt über die Linie zu kommen und überhaupt zu starten.
Ne? Nun habt ihr ein interessantes Produkt, das den Bitcoin-Sparplan. Also da würde mich zum einen interessieren, war das eben auch regulatorisch sehr schwierig, so ein neues Produkt irgendwie legal an den Markt zu bringen. Und ich habe gelesen, zum Teil bis zu 5% kann das irgendwie gehen, diese Rendite pro Jahr da drauf. Würde mich interessieren, da jetzt mehr zu erfahren. Kannst du das einmal erklären, das Produkt? Und vielleicht auch, was die Risiken sind, weil jeder Zins hat auch ein Risiko.
Genau, muss man ganz offen sagen, man verleiht seine Bitcoin Und verleihen bedeutet, ich muss dem ich sie verleihe, trauen, dass ich sie auch wieder zurückbekomme. In dem Fall von unserem Bitcoin-Ertragskonto ist es so, dass der Kunde, also wir verknüpfen den Kunden, bauen sozusagen die Brücke zwischen unserer Bitcoin-Wallet und einem Anbieter in dem sogenannten Bitcoin-Lending-Bereich. Das ist ein amerikanischer Anbieter, Celsius. Und Celsius arbeitet mit Bitcoin wie eine Bank mit Geld arbeitet. Sprich, sie bekommen von unseren Kunden die Bitcoin zur Verfügung gestellt. Sagen wir es mal einfach, wie eine Art Spareinlage, die wir auf unserem Bankkonto in Euro machen. Und dann, eine Bank arbeitet ja auch dann mit unserem Geld und verleiht das weiter. Und ähnlich ist Celsius ein Anbieter, der sozusagen von unseren Endkunden, also Privatkunden, die Bitcoin zur Verfügung gestellt bekommt, dafür einen Zins bezahlt. Und auf der anderen Seite, und das ist das Interessante, im institutionellen Märkten Leute hat, die sich Bitcoin leihen. Das sind häufig Trading Houses, das sind Hedge Funds, die für ihre Zwecke in Bitcoin-Märkten ab und an Bitcoin-Liquidität brauchen. Und dadurch, dass sich halt Bitcoin halt auch relativ stark bewegt und in dem Markt auch viel zu gewinnen ist als professioneller Trader, zahlen die dann tatsächlich recht hohe Zinsen, die Celsius nimmt und an unsere Kunden weitergibt. Trotz allem, also das Risiko ist natürlich, dass irgendwann da auch die Märkte kollabieren, Celsius dann nicht mehr alles zurückbekommt, was sie verliehen haben, und dann unsere Kunden nicht zurückbekommen.
Das ist aber, ihr könnt die Risiken ja nicht abfedern eigentlich. Das heißt, ihr habt den Vertragspartner, die leitet ihr sozusagen weiter, ihr bildet, dass das einfach möglich ist, natürlich ab. Aber wenn es jetzt zu Kreditausfällen kommt, und ich glaube, das zeigt eben das Risiko auch von 5%, dann ist das Geld im Zweifel halt auch weg.
Ja. Dann. So, was es gibt mir persönlich auch Komfort, das Produkt zu benutzen. Wir haben halt ganz viele Marktzyklen schon gesehen. Also jetzt gucken wir uns zum Beispiel an, der 16. März 2020, das war so der Corona-Lockdown-Effekt, wo ja alle Märkte massiv abgestürzt sind. Und selbst für Krypto war das ein schwarzer Tag wie kaum ein anderer vorher. Und das Produkt und unser Anbieter ist durch alle Marktphasen ganz souverän durchgelaufen. Und ich glaube, das sollte einen Komfort geben, wenn man so die Entwicklung und die Historie sich anguckt. Wenn man ein bisschen weiter recherchiert, sieht man halt auch, dass da sehr erfolgreiches Fundraising betrieben wird, also in dem Bereich auch Eigenmittel aufgebaut werden, die im Zweifel halt auch auch mal eine Krise abfedern können. Und wir reden da über ein paar hundert Millionen. So. Ähnlich wie eine Bank. Eine Bank hat ja auch ein gewisses Mindesteigenkapital. Ähnlich ist es mit unserem Anbieter, der sehr signifikant im Fundraising da auch Mittel aufgenommen hat, um eine gewisse Reserve zu haben.
Ja. Ich finde das Kreditwesen total spannend. Ich persönlich sehe da noch großes Wachstumspotenzial im Kryptobereich. Könnt ihr euch auch vorstellen, wie eine klassische Universalbank oder ein klassisches Kreditinstitut, da kommt der Name ja irgendwie her, auch in das Kreditwesen noch stärker einzusteigen, dass ich also auch bei euch mich ja verschulden kann dann perspektivisch?
Klare Antwort, ja. Können wir uns sehr gut vorstellen. Also gibt es natürlich ganz klare Anwendungsfälle. Ich habe jetzt ein paar Bitcoin, will da auch weiter an dem Kursanstieg partizipieren, brauche aber trotzdem Liquidität. Da bin ich aktuell eher gezwungen, auf Anbieter auszuweichen, die jetzt nicht unbedingt in Deutschland ansässig sind, wo man vielleicht den Namen auch nicht unbedingt kennt. Ne? Will man denen jetzt irgendwie trauen? Also deswegen, da gibt's einen Need, den möchten wir adressieren. Ich kann aber auch gleich sagen, das ist Kreditgeschäft, ist ein komplexes Geschäft, da gehört auch Risikomanagement dazu, da muss man die richtigen Zinssätze auch irgendwie finden. Das muss man aufbauen, das braucht Zeit. Deswegen ja, können wir uns vorstellen, ist auf der Roadmap, aber auch nicht vielleicht verständlich dann nicht mehr in diesem Jahr. Ja.
Okay, vielleicht grundsätzlich zum DeFi-Sektor, wird ja auch manchmal als eine Gefahr gesehen für traditionelle Finanzdienstleister, dass wir die irgendwie gar nicht mehr brauchen. Auch ihr seid eine traditionelle Finanzdienstleister, in gewisser Weise ein Intermediär eben im traditionellen Sinne. Wie gefährdet seht ihr euch oder siehst du generell die Finanzintermediäre durch DeFi?
Was uns ja so ein Stück weit einmalig macht, ist die Kombination aus Bankkonto und der Brücke in die Krypto-Wallets unserer Kunden, in die Krypto-Investments. Das geht natürlich in eine Richtung, also Kunden, die jetzt das als Investment sehen und einfach einen Bestand an Bitcoin und Ether aufbauen möchten, unsere monatlichen Sparpläne nutzen und das eher eindimensional sehen, so auch als Vermögensaufbau. Aber unser Produkt ist natürlich auch perfekt für jeden, der in dem weiteren DeFi-Space tatsächlich auch ein bisschen innovativere Dinge macht, da ein bisschen Yield mitnimmt, da auch vielleicht Liquiditätspools mitspeist, der einfach auch unsere Wallet lässt sich mit MetaMask verbinden, der auch einen Einstieg in diesen Space sucht. Und dadurch, dass wir diese Brückenfunktion haben, am Ende des Tages bezahlst du halt trotzdem deine Miete in Euro oder in die andere Richtung kriegst dein Gehalt in Euro, das du verwenden möchtest, um dann in irgendwo auch mit den Yield dann mitzunehmen. Das heißt also, diese Brücke, die wir jetzt immer brauchen. Solange es Euro braucht. Wenn irgendwann mal das Fiat-System tatsächlich austrocknet, sich selbst abschafft, was man immer auch für eine Ideologie man da folgt. Aber ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, da reden wir über einen sehr langen Horizont, dass wir irgendwann mal an der Kasse stehen und in Stablecoins oder in einer anderen Kryptowährung tatsächlich wirklich regelmäßig zahlen, bis hin zu, sag ich jetzt mal, der Miete an deine Vermieterin. Das ist halt noch ein ganz, ganz langer Weg. Und bis dahin ist, glaube ich, unser Mehrwert, dass wir unseren Fuß in beiden Welten haben. Einmal mit dem Bankkonto, da wo halt so die aktuellen Zahlungsströme meistens auch laufen. Und mit dem anderen dort, wo du im DeFi-Space aktiv sein möchtest, wo du Opportunitäten mitnehmen möchtest.
Und wie realistisch siehst du auch die Gefahr, dass sogar DeFi oder auch im konkreten Fall Unhosted Wallets sogar verboten werden können? Also gerade in dem Moment, wo wir jetzt hier sprechen, diesen Podcast aufnehmen, wird auch in Brüssel im EU-Parlament mit der Transfer of Funds Regulation darüber gesprochen, eben ja die Regulierung, die Anti-Geldwäsche-Regulierung noch deutlich zu erweitern, eben was dann gerade, was MetaMask gerade angesprochen, derartige Wallets eigentlich ja einfrieren würde, könnte man sagen, weil man mit den Funds nichts mehr machen kann. Und da würde mich jetzt interessieren, auch ob du glaubst, dass das euer Geschäftsmodell verändern wird und ihr eigentlich dann ja, ist auch vielleicht diese Brückenfunktion erschwert, die ihr, wie du gerade gesagt hast, habt zum DeFi-Bereich, weil DeFi damit, ich sage, verboten wird oder ihr es auch nicht machen dürft am Ende?
Ich fürchte leider, dass wir da tatsächlich Dinge sehen werden. Der politische Druck und das Sentiment ist ziemlich stark, da weitere Hürden einzubauen, die zu mehr KYC, zu mehr Nachvollziehbarkeit von Kryptotransaktionen führen. Das wird auf jeden Fall kommen in irgendeiner Form. Und was bedeutet das für den Kunden? Es wird für den Kunden auf jeden Fall zu more inconvenient, also es werden Schwellen eingebaut werden, man wird halt häufiger seinen Ausweis irgendwo hochladen müssen, zweifelsweise sogar ein Video-KYC machen müssen. Von daher wird für den Kunden auf jeden Fall Schritte zukommen. Jetzt für uns als Nuri ist es weniger bedrohlich, weil unser Produkt an sich halt schon in den KYC einbindet. Also wir haben Custodial Wallets, aber wir bieten auch tatsächlich Non-Custodial Vaults, nennen wir die, an. Das heißt, der Kunde wird auch weiter mit, wenn ihm das wichtig ist, not your keys, not your coins, Non-Custodial nutzen können. Aber unser Produkt ist sozusagen umwoben oder in KYC ist bereits eingebunden. Das heißt, für uns ist das zunächst mal kein Schritt on top. Wenn ich jetzt aber als Kunde bereits Wallets habe, mit denen ich die unhosted sind und die keinen KYC bisher hatten, dann werde ich wahrscheinlich gezwungen sein, meine Mittel von dort dahin zu transferieren, wo eben KYC schon stattgefunden hat. Also wir werden wahrscheinlich eher profitieren, dass Kunden mehr Kryptowährung zu uns transferieren werden, um sie überhaupt nutzbar zu halten, um sie überhaupt nutzbar zu haben. Weil was ich nicht glaube, ist, dass viele der Wallet-Anbieter in der Lage sind, tatsächlich dann zusätzlich ein KYC einzubinden. Weil das Geschäftsmodell erlaubt das halt gar nicht. Ein KYC kostet halt auch einfach Geld. Und wenn ich jetzt nur eine technische Wallet zur Verfügung gestellt habe, wie soll ich jetzt irgendwie da einen zusätzlichen KYC... Ich kann den Kunden jetzt nicht irgendwie Einlagegebühren verlangen für ihre Bitcoin auf einer Non-Custodial Wallet. Ich kann da ja nichts abziehen. Also es ist ja unmöglich, das zu chargen. Und wie soll ich dann den KYC finanzieren, den ich mit den Kunden machen muss, damit die Wallet weiter benutzen können? Ich glaube, das Problem sehe ich.
Okay, das ist natürlich jetzt, glaube ich, die Regulierung ist dann vielleicht der wichtigste Punkt mit in diesem Jahr auch, die sich dann entscheiden wird, wie das im DeFi-Bereich weiter. Es gibt da verschiedene Trends. Ich meine, auch losgelöst jetzt von Nuri vielleicht. Siehst du gerade, welches Thema siehst du im DeFi, jetzt wenn wir Regulierung mal ausschließen, als das nicht Hype-Thema an, aber ist das Staking, keine Ahnung, was ist für dich da gerade so, wo du die nächsten Wochen und Monate am meisten Action siehst?
Ich sage mal, was ich am interessantesten persönlich finde, und das ist das Thema Stablecoins, die tatsächlich nicht mit Fiat-Einlagen irgendwo abgedeckt sind, und das sogenannte diese algorithmischen Stablecoins, die sehr smart aufgesetzt sind, das sind richtig, da habe ich höchsten Respekt vor den Teams, die da Tokenomics entwickeln und Modelle entwickeln, die resilient sind für verschiedene Marktsituationen und es möglich machen, den meines Erachtens größten Nachteil bei den meisten Stablecoins, dass man wieder einer Counterparty vertrauen muss. Das ist eigentlich genau das, warum man sich eigentlich ja für den Kryptobereich entschieden hat, dass man dem Fiat-System nicht vertrauen möchte und da unabhängiger werden möchte. Und da bin ich fasziniert von den Projekten, die es da draußen gibt. Die verfolge ich extrem gern. Ist vielleicht nicht das aktuell gehypteste Thema und nicht das, was die meisten nutzen, aber ich glaube, das ist das, was den meisten Mehrwert noch in den nächsten Jahren stiften wird, für die ganze Kryptoszene als Ganzes.
Ja, ja gut, nun seid ihr als Nuri auch stark im Wachstum begriffen, du hast gerade schon gesagt, 200 Mitarbeiter, das ist eine ganz schöne hohe Zahl und da braucht ihr natürlich auch mal frische Gelder, um so schnell wachsen zu können. Da seid ihr im VC-Bereich sicherlich ja sehr aktiv oder wissen wir auch, dass ihr da VC-Gelder auch schon eingenommen habt in der Vergangenheit. Und wie siehst du das denn gerade mit dem Umfeld? Also die Zinsen steigen, die Inflation steigt, gerade Tech-Aktien korrelieren ja irgendwie auch stark. Ihr seid ja irgendwo auch ein Tech-Wert, kann man sagen, und denen ging es jetzt nicht so gut. Glaubst du, es wird schwieriger für euch, dann Geld einzusammeln?
Ja, glaube ich. Wir hatten, das letzte Jahr war ein Wahnsinnsjahr für Startups. Also es ist sehr, sehr hohe Bewertung, sehr viel Geld im Markt, das hat man immer wieder gehört, das ist diese Geldschwemme, auch teilweise durch die Zentralbanken getrieben, das setzt sich ja dann fort bis zu den Venture Capital Fonds, die sehr voll waren, die sehr tiefe Taschen haben, die auch einen gewissen Anlagedruck hatten und das hat dazu geführt, dass Startups sehr viel Geld bekommen haben zu sehr hohen Bewertungen. Wir haben letztes Jahr nicht geraced, wir haben einen anderen Fundraising-Zyklus und wir sind jetzt im aktuellen Jahr und es läuft immer noch gut, ich bin sehr happy, aber ich glaube auch, dass es zunehmend schwieriger wird. Also ich bin froh, dass wir jetzt im Fundraising sind. Die Erwartung ist nämlich in der Szene, dass wir jetzt schon sehen, dass mit steigenden Zentralbankzinsen die Venture Capital Fonds damit planen müssen, also auch in die Zukunft blickend, dass die Investoren, die bei ihnen in die Venture Capital Fonds investieren, auch ihre Mittel anders allokieren, dass sie wieder mehr in Bonds gehen, in traditionellere Anlagen, weniger risikoreiche Anlagen. Und dann planen die Fonds jetzt heute schon damit, dass ihre Fonds auch über längere Zeit sozusagen halten müssen, dass sie den nächsten Fonds nicht so schnell wieder raisen können. Und dadurch sind sie natürlich dann jetzt schon selektiver in ihrer Auswahl. Und die Erwartung ist, dass sich der Trend eher fortsetzt, dass das nächstes Jahr noch schwieriger wird. Und das heißt natürlich, dass wir als Startups auch ein Stück weit anders planen müssen. Wir müssen dann auch so planen, dass jetzt, wenn wir jetzt im Fundraising sind, dass die Runde auch einen Tick länger hält, dass man da ein bisschen beim Cash einfach ein bisschen vorsichtiger ist, ein bisschen weniger schnell wächst. Und ich glaube, das wird schon ein Trend in der Szene werden. Im Endeffekt der Ausgangspunkt ist tatsächlich halt die Korrektur bei den Tech-Aktien, die wir rund ums Jahreswechsel gesehen haben. Das zeigt so ein bisschen, dass das Wachstum nicht unendlich weitergeht, dass da nicht die Valuations ins Unendliche steigen. Das bringt einige wieder so ein bisschen auf den Boden zurück. Halte ich das persönlich für schlecht? Merkt man gerade so ein bisschen auch schon, ich glaube, das ist eine ganz gesunde Korrektur. Wie gesagt, weil die guten Projekte und die wirklich guten Ideen, die werden weiter ihr Funding bekommen zu Konditionen, die fair sind und die nicht übertrieben sind. Und das Übertriebene hat auch zu Auswüchsen geführt, die einfach vielleicht teilweise nicht mehr ganz gesund sind. Ich glaube, für uns als Management, für unsere Mitarbeiter, da einfach ein stabiles und gesundes Funding zu haben, ist, glaube ich, besser als zu schnell zu viel Geld. Ja?
Nun gebt ihr jetzt keine Token heraus, ihr habt ja ein klassisches Finanzierungsmodell, aber glaubst du auch, dass diese Thematik jetzt, wenn wir wirklich über Kryptowährungen sprechen, über Token, dass das auch dort sich niederschlägt oder glaubst du, dass es vielleicht andere Mechanismen sind, die sich eher davon loslösen können, von diesem Umfeld?
Genau, also wir sind Venture Capital finanziert und das ist auch immer ganz, ganz schwierig zu kombinieren mit Token Fundings. Häufig ist ja so, dass es sehr sehr dezentral organisierte Projekte gibt. Also daraus ist natürlich jetzt ein Trendthema, die dann komplett in der dezentralen, in der Kryptowelt ihr Fundraising machen, über halt eine Token-Ausgabe. Oder du hast halt Startups, die komplett in dieser traditionellen Venture-Capital-Welt sind und dafür halt dann wenig Möglichkeiten haben, halt in der dezentralen Welt zu raisen. So, wir sind in der, Anführungszeichen, im Fundraising zumindest, das Produkt nicht, aber das Fundraising der alten Welt. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Projekte, die komplett dezentral aufgestellt sind und die ihr Fundraising komplett in Richtung von Token Funding orientieren, dass die weniger davon betroffen sein werden. Warum glaube ich das? Weil durch die durch den durch den Mehrwert, den wir einfach in gesehen haben in den letzten 2 Jahren, durch das Wachsen der Marktkapitalisierung von Bitcoin, Ether und dem ganzen Token Space, das sind einfach Mittel da. Und die müssen auch, die wollen reallokiert werden. Die Leute haben Lust auch zu diversifizieren. Wenn sie jetzt über ihre ETH zum Beispiel deutliche Wertsteigerungen hatten, dann wollen die auch irgendwann mal so, wie kann ich jetzt mich diversifizieren? Und die suchen dann auch nach Investments. Und ich glaube, dass da schon noch viel Liquidität im Bereich ist. Von daher, glaube ich, auch ein bisschen meine Empfehlung, wenn ich jetzt nochmal ein neues Startup aufsetzen würde, würde ich schon sehr stark drüber nachdenken, will ich die Venture Capital Schiene gehen oder will ich vielleicht von Anfang an wirklich die Opportunität nutzen, will ich mich vielleicht als DAO aufstellen und da auch viele verfügbare Mittel in dem Bereich adressieren.
Ja, dann hoffe ich jetzt mal, oder ich glaube, hoffen wir beide, dass die Innovation im Kryptobereich, dieses negative Marktumfeld vielleicht, was da jetzt immer stärker aufkommt, überkompensieren kann, einfach durch Wachstum, Innovation, dass das dann alles gar nicht so ins Gewicht fällt für uns. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende. Ja, vielen Dank, Christoph, für deine Insights. Und ich hoffe, ihr da draußen könntet auch etwas mitnehmen. Wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast@btc-echo.de. Und abschließend möchte ich auch nochmal auf unser Monatsmagazin aufmerksam machen, das euch exklusive Hintergrundgeschichten aus dem Crypto-Space liefert. Und ja, Zuhörerinnen und Zuhörer von diesem Podcast wiederum, die erhalten auch Rabatt, wenn sie nämlich Recap eingeben, egal ob groß oder klein, dann gibt es 25% auf die Magazinbestellung bei uns im Shop. Also das gerne machen. Und ja, das soll es auch nun gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute und sage mal bis zum nächsten Mal.
Tschüss.